Familienpolitik ist zurzeit in Deutschland hoch im Kurs. Und ich habe gedacht, ich nehme das mal zum Anlass, um mal ein paar Erläuterungen darüber loszuwerden, warum, zu welchem Zweck der Staat eigentlich Familienpolitik macht, was er mit der eigentlich bewirken will. Und bei der Gelegenheit ein paar theoretisch begründete und deshalb ziemlich hässliche Bemerkungen über diese Institution selber loszuwerden. Die Familie steht ja hierzulande hoch im Kurs, nicht nur bei der Politik, da wundert einen das weniger, sondern auch bei der normalen Menschheit. Da wundert es einen das eigentlich deswegen schon mehr, weil ja jeder in einer aufgewachsen ist und deswegen so ungefähr weiß, wie es da zugeht. Diese Tatsache scheint aber der Vorliebe für diese Institution wenig Abbruch zu tun. Und die Familienministerin bezieht sich auf diese Sachlage folgendermaßen. In einem Interview hat sie gesagt, ich zitiere, die aktuelle Shell-Studie bringt es auf den Punkt, mit einem wirklich glücklichen Leben verbinden Jugendliche in erster Linie Familie. Aber sie wissen auch ganz genau, dass es nicht einfach ist, Ausbildung, Beruf, Partnerschaft, Karriere und Kindererziehung unter einen Hut zu bringen. Die Folgen dieser Skepsis sind hohe Kinderlosigkeit und das Verschwinden der Mehrkindfamilie. Das heißt, Familie ist nach wie vor zeitgemäß, aber die Rahmenbedingungen, die wir als Gesellschaft Familien im 21. Jahr zumuten, sind nicht mehr zeitgemäß. Die Familienministerin kommt also ausgesprochen familienfreundlich daher. Sie ergreift sehr verständnisvoll Partei für die wirklichen oder angeblichen Vorstellungen von Jugendlichen von einem wirklich glücklichen Leben und teilt bei der Gelegenheit mal kurz mit, dass die Gesellschaft, wie sie geht und steht, eine einzige Ansammlung von Zumutungen für die Verwirklichung dieser Vorstellungen ist. Sie gesteht ohne weiteres und ohne Umschweife zu, dass man sich in dieser Gesellschaft ganz schön reinhängen muss, wenn man den Ansprüchen von Ausbildung, Beruf, Gelderwerb und Privatleben genügen will, wenn man das alles unter einen Hut bringen will. Und sie gesteht auch zu, dass das hochgerühmte Privatleben, für das man diese Anstrengungen doch recht eigentlich unternimmt, darunter ziemlich leidet und zu kurz kommt. Und dass Kinder mit diesem Kraftakt schon gar nicht vereinbar sind. Vorstellen, so sagt die gute Frau, mag man sich ja viel, was im Leben alles gehen soll, aber offenbar sind die Verhältnisse hierzulande nicht so gestrickt, dass diese privaten Lebensprogramme auch aufgehen. Und das gilt auch und erst recht, wenn man noch Kinder hat. Die Rede ist vom Armutsrisikokind, was Leute haben, die sich neben allen anderen Anstrengungen und Zumutungen und Programm auch noch Kinder zulegen. Man könnte angesichts dieses Zitats ja schon Zweifel bekommen, ob es dann in diesem Laden tatsächlich um die Realisierung solcher privaten Programme geht und vielleicht auch auf die Idee kommen, dass es gar nicht so vernünftig ist, immerzu und gegen praktisch gemachte Erfahrungen mit Vorstellungen von einem glücklichen Leben durch die Welt zu rennen, die für deren Verwirklichung gar nicht gemacht ist. Aber auch die Schlussfolgerung will die Frau Familienministerin nun zu allerletzt hin. Sie bezieht sich ja positiv auf die Zwänge, sie sagt, die gibt es, so ist unsere Gesellschaft nun mal. Aber ein Problem hat sie schon, diese Zwänge führen dazu, Folge nennt sie das, dass in den Familien immer weniger Kinder auf die Welt kommen und das ist ein Problem. Sie behauptet, für die Familien, im Ernst aber, nicht einfach bloß für sie, sondern eben auch für den Staat. Der beklagt nämlich fallende Geburtenraten und stellt fest, es werden immer weniger nachwachsende Deutsche geboren, die diejenigen ersetzen sollen, die älter werden und sterben. Wie gesagt, die Familienministerin trägt die staatliche Sorge über hohe Kinderlosigkeit als Problem vor, das Familien hätten. Sie geht einfach mal davon aus, dass die eigentlich schon gerne welche in die Welt setzen würden, das aber nicht zu den Lebensumständen passt, die sonst so herrschen. Und diese Schlussfolgerung, die die Leute aus der Sachlage ziehen, passt ihr nun wiederum nicht, weil die Nöte der Familien diese daran hindern, etwas für die Geburtenrate zu tun, an der dem Staat gelegen ist. Und aus dieser prinzipiellen Problemlage definiert die Familienpolitik ihre Aufgabenstellung. Sie will Familien dabei helfen, wieder mehr Kinder bekommen zu wollen. Und das dabei denkt sie gar nicht uneigennützig. Indem junge Paare ihre Glücksvorstellungen mit Kindern befriedigen, leisten sie ganz nebenbei, aber das ist der eigentliche Zweck, einen Beitrag zum staatlichen Interesse an mehr Nachwuchs. So ist es gedacht. Das ist das Programm und mit dem will ich mich in folgenden Schritten auseinandersetzen. Ich will erstmal die Frage beantworten, warum eigentlich, unter welchem Gesichtspunkt dem Staat die Zahl der Geburten als zu wenig unterkommt. Was ist eigentlich der Grund dafür, dass ein Staat wie die Bundesrepublik Deutschland einen Mangel entdeckt, wenn festgestellt wird, pro Frau werden, glaube ich, hierzulande nur noch 1,3 Kinder in die Welt gesetzt. Das ist, glaube ich, so der aktuelle Stand. Zweitens steht ja auch fest, wo jetzt diese Kinder herkommen sollen, die der Staat vermisst. Sie sollen von Familien produziert werden. Und deswegen ist es wichtig, sich mal anzuschauen, was das eigentlich für eine Institution ist, die diese Leistung zu erbringen hat, erbringen soll. Warum liegt eigentlich denn dem Staat so viel an der? Was tut er für sie? Was heißt es eigentlich, wenn es im Grundgesetz heißt, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz des Staates? So viel ist damit ja jedenfalls klar. Die Familie ist nicht einfach ein privater Lebensverband, sondern ein Rechtsinstitut. Und worum es bei diesem Rechtsinstitut geht, was das für eine rechtliche Einrichtung ist, dazu will ich im zweiten Punkt ein paar Überlegungen unterbreiten. Drittens will ich mich mit den Maßnahmen auseinandersetzen, die aktuell ergriffen werden, um dem Kinderwunsch von Familien auf die Sprünge zu helfen. Das sind vor allem ja zwei Maßnahmen im Gespräch bzw. schon beschlossen. Das eine ist das sogenannte Elterngeld und das zweite ist diese Erhöhung der Krippenplätze. Für beides sieht der Staat durchaus größere Geldbeträge vor. Und daran ist ja schon mal auffällig, dass diese Geldbeträge ein wenig im Widerspruch oder Gegensatz zu dem stehen, was sonst in der Sozialpolitik aktuell angesagt ist. Ansonsten heißt es ja, Sozialpolitik muss runtergefahren werden, alle sozialen Maßnahmen sind eigentlich Behinderungen der freien Verantwortung des Arbeitnehmers und Bürgers, seinen Pflichten nachzukommen. Hier scheint die staatliche Auffassung ein wenig anders zu sein. Die Frage ist, warum eigentlich? Und schließlich will ich noch ein paar Worte über die Debatte über das familienpolitische Leitbild verlieren, die ganze Familienpolitik aktuell beherrscht. Ihr habt ja sicher alle in der Zeitung gelesen, diesen Spruch von dem Bischof Mixer, die ganze Krippenplanung würde die Frau zur Gebärmaschine degradieren. Was klagt den Bischof eigentlich für ein Problem und was ist von den Argumenten zu halten, die ihm entgegengehalten werden? Diese vier Punkte will ich abhandeln. Gut, also Punkt 1. Die Geburtenrate sinkt, die Deutschen sterben aus. Was ist daran eigentlich schlimm? Ich meine, wenn man das mal nüchtern betrachtet, könnte man sagen, die Autobahnen waren leerer, die Züge auch, es gibt wieder mehr Wohnungen. Ist es wirklich so, dass in diesem Land Leute fehlen? Für was eigentlich? Es gibt massenhaft Leute, die nicht genutzt werden und eben deswegen kein Geld haben. Überflüssige Bevölkerung nicht zu knapp. für irgendeine konkrete Funktion oder Aufgabe, die Leuten hierzulande gestellt ist, kann man aktuell im Moment wirklich nicht sagen, dass zu wenig Leute da wären. Das sieht die Politik aber anders. Die offizielle Bebilderung des Problems der Geburtenrate kennt auch jeder. Die geht so, dass man sich das vorstellen soll, dass auf jedem neu hinzukommenden deutschen Kind ein wachsender Rentnerberg lastet. Es wird ausgerechnet, dass wenn immer weniger Kinder geboren werden und die Zahl der Alten immer mehr zunimmt, dann am Ende diejenigen, die immer weniger werden, die Alten, die nicht mehr arbeiten und finanziert werden müssen, nicht mehr finanzieren können. Das heißt dann demografische Lücke, und vorstellen soll man sich das als ein quasi biologisches Verhältnis zwischen der Anzahl der Alten und der nachwachsenden Anzahl der Jungen. An diesem Bild stimmt nichts. Erstens einmal, wenn man das mal ganz tatsächlich sachlich betrachtet, ist es ein Unsinn zu behaupten, dass es nicht möglich wäre, die Leute, die auch in dieser Gesellschaft leben und arbeiten, mit allen Dingen des materiellen Daseins auszustatten, die es gibt. Die Produktivkraft der Arbeit leistet es längst. Und jeder weiß heutzutage ganz genau, dass der Grund, weswegen Leute an die notwendigen Mittel zum Leben nicht rankommen, nicht daran liegt, dass es die nicht gäbe, und zwar im Überfluss, und dass sie kein Geld haben, um sie zu kaufen. Die Möglichkeit, die Potenz, Leute mit allem Nötigen zu versorgen, hat diese Gesellschaft, aber diese Potenz ist eben gar nicht dafür da. Und insofern ist die Vorstellung, es gäbe zu wenig Leute, um in 50 Jahren die Alten mit materiellen Dingern ihres Gebrauchs zu versorgen, überhaupt kein Urteil über ein wirkliches Verhältnis der biologischen Zahl der Leute, sondern ein Urteil über die Produktionsweise, in der das auch gar nicht vorgesehen ist. Ein anderes sagt dieses Bild aber schon. Es stellt sich nämlich den Fortgang der kapitalistischen Gesellschaft genauso vor, wie diese Gesellschaft jetzt schon funktioniert. Wovon sollen die Rentner künftig leben? Ja, die sollen von dem gleichen leben, wie die Rentner hierzulande jetzt schon leben, nämlich von der gesamten Lohnsumme, die das Kapital an diejenigen zahlt, die arbeiten. Diese Lohnsumme soll reichen, nicht bloß für diejenigen, die arbeiten, sondern auch für die Alten, die nicht mehr arbeiten. Bei denen ist also offenbar auch unterstellt, dass genauso wie es jetzt ist, wenn die alt und verbraucht aus dem Produktionsprozess rauskommen, haben sie selbst kein Geld angespart, weil das ist bei ihrem niedrigen Lohn gar nicht möglich, stehen also arm auf der Straße und sind darauf angewiesen, auf eine staatliche Zwangsumverteilung von Geldern derjenigen, die arbeiten, in ihre Kasse. Und dann ist, wenn die Zahl der Einzahler immer geringer wird, das Geld für diejenigen, die davon mitalimentiert werden müssen, immer weniger. Das hat mit einem biologischen Verhältnis aber überhaupt nichts zu tun, sondern zu tun mit der Art und Weise, wie hierzulande Lohn gezahlt und wie hierzulande Lohn sozialstaatlich verwaltet wird. Und drittens geht dieses Bild ganz selbstverständlich davon aus, dass alle, und das ist auch ziemlich kontrafaktisch gegenüber dem, was jetzt schon passiert, dass alle neu hinzukommenden Kinder und heranwachsenden Jugendlichen dann eben auch vom Kapital genutzt werden, also tatsächlich Löhne verdienen, die dann hinterher die Rentenkassen speisen sollen. Ein Sachverhalt, der ja jetzt schon nicht gilt und von dem gar nicht einzusehen ist, warum er in 50 Jahren dann gelten sollte. Also demografisch in dem biologischen Sinne ist an diesem Bild nichts. Die Wahrheit dieses Bildes ist ein eingeplantes und vorgesehenes Versorgungsverhältnis einer gesamten lohnarbeitenden Klasse vom Lohn der Arbeiter. Armut von Rentnern, weil ihr Lohn fürs Leben nach der Arbeit nicht reicht, und ein Staat, der dafür sorgt, dass der Lohn in dieser Weise reichen muss. Und dafür, so heißt es, haben die Leute dann da zu sein, und dafür fehlen sie. Und das ist dann wiederum durchaus auch die Wahrheit an diesem Bild. Aber wie kommen denn die nachwachsen sollenden Kinder in diesem Bild vor? Sie kommen vor als Funktion für einen staatlichen Auftrag. Sie kommen vor als Funktion in dem Sinne, dass sie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen sollen. Sie kommen als Funktion fürs Kapitalwachstum vor und sie kommen als Funktion für die Finanzierung der Gesamtsumme derjenigen, die von Lohn leben müssen, vor. Der Staat richtet das Verhältnis von Lohn und Rente als Haftungsverhältnis der Generationen ein und beschwert sich dann bei den Familien, wenn die Rechnung nicht aufgeht und dieses Haftungsverhältnis dann nicht so funktioniert, wie er es gerne hätte. Und daran kann man schon die ziemlich harte Wahrheit des Interesses des Staates an mehr Leuten entdecken. Das ist ein ganz simples Interesse am Volk als Ressource. Es sollen genug Leute da sein, und zwar nicht für irgendeine bestimmte Funktion, die man jetzt schon wüsste, sondern ganz prinzipiell immer genug für alle Bedarfe, die erstens das Kapital irgendwann mal haben könnte und die zweitens darüber hinaus der Staat selber hat, erstens in der Funktion des Staatsbürgers und des Militärdienstleistenden und dann drittens natürlich wiederum als Quelle für abermals nachwachsende Kinder. Die SZ drückt das so aus, ich zitiere: Denn wo keine Kinder geboren werden, da werden aus Kindern auch keine Arbeitskräfte, welche die Wirtschaft am Laufen halten. Diese Rechnung ist banal, das Ergebnis desaströs. Die Deutschen, die zur Wohlstandswahrung eine Gegenwart ohne Kinder bevorzugen, gehen in eine Zukunft ohne Wohlstand. Man, das könnte man sich ja als Familie auch durchaus mal zu Herzen gehen lassen, wie hier über die prospektiven über den Jungnachwuchs geredet und gedacht wird. Prospektive Arbeitskräfte braucht das Land, prospektiven Nachwuchs für staatliche und Kapitalfunktionen. Und dafür kann die Geburtenrate aktuell jedenfalls gar nicht hoch genug sein. Wer, wie die Politik, wie der Staat, so aufs Volk als Ressource setzt, als Grundlage des Staates neben dem Territorium, als die Leute, die diesem Staat, der Hoheit dieser politischen Gewalt unterworfen sind, ihm zugeordnet sind und deswegen für alles zur Verfügung stehen und zur Verfügung zu stehen haben, was er mit ihnen anstellen will, der hat nicht einfach ein Problem mit der Zahl der Leute. Denn wenn es bloß eine Frage der Zahl wäre, dann wäre ja überhaupt kein Mangel auf dieser Welt in Sicht. Es käme einem ja geradezu absurd vor. In anderen Weltgegenden wird Überbevölkerung bilanziert, da sind Leute zu viel, heißt es dauernd. In Deutschland gibt es Millionen von Arbeitslosen, die nachwachsende Jugend findet jetzt schon keine Lehrstellen und an den Grenzen Europas wird alles dafür getan, dass die Leute, die gern nach Europa, nach Deutschland kämen, möglichst ferngehalten werden und man lässt sie lieber im Mittelmeer ertrinken, als sie hier reinzulassen. Also bloß Quantität ist da offenbar gar nicht das Problem, weil Leute gäbe es genug, um diesen staatlichen Bedarf zu bedienen. Das ist schon etwas grundsätzlicher gedacht. Der Nachwuchs, den der Staat haben will, soll ganz eigener Nachwuchs sein, soll deutscher Nachwuchs sein. Er soll hineingeboren werden in den staatlichen Zwangsverband als einer sittlichen Gemeinschaft, nicht einfach als einer Quantität von Leuten, sondern einer Quantität von Leuten, die von Anfang an und im Grundsatz her und von der Einstellung und vom Wollen her sich von vornherein als Deutsche fühlen, als Deutsche aufführen und deswegen auch für die staatlichen Aufgaben bereitstehen, für die sie eingeplant werden. Das ist die Qualität am Nachwuchs, die der Staat will, damit die Leute, die Kinder, die da auf die Welt kommen, auch richtige, echte deutsche Staatsbürger sind und werden. Dass das darum geht übrigens, ich komme da später bei der Diskussion um das Familienleitbild nochmal auf diesen Punkt zurück, das kann man daran sehen, dass in der Statistik der Geburtenrate auch nach 3 Generationen noch festgehalten wird, welche der hier geborenen Kinder, selbst wenn sie die deutsche Staatsbürgerschaft haben, einen Migrationshintergrund haben. Da hält man das also offenbar für notwendig und sinnig, festzuhalten als Besonderheit an diesen kleinen Erdenbürgern, dass sie aus Familien kommen, die noch gar nicht so lange hier sind und bei denen man deswegen gar nicht so sicher sein kann, ob sie dann auch so echt deutsch sind und werden, wie man es von den Kindern da ganz eigenen will und bekommt. In dieser Bestimmung, in dieser qualitativen Bestimmung, ist die Zahl der Leute, die der Staat haben will, nicht auf irgendeine ganz bestimmte Funktion berechnet, sondern auf die Verfügbarkeit. Und diese Verfügbarkeit sehen Staaten als politische Gewalten nur gegeben, wenn nicht nur die Zahl stimmt, sondern wenn eben auch die Gesinnung, die Stellung, der praktische Standpunkt zum Staat stimmt. Und das ist der ganz elementare Rassismus auch des demokratischen Staates, dass er diese Eigenschaft an seinem Volk recht eigentlich wirklich nur gegeben sieht, wenn die Leute von Anfang an und von Geburt an auch hier zur Welt kommen und hier aufgezogen werden. Übrigens, eine praktische Seite dieser Grundlage des Staates im Volk und dessen Quantität könnte man ja jetzt beim Europagipfel studieren. Die Zahl der Bevölkerungsmitglieder spielt auch bei der Definition der Macht, die die einzelnen Staaten bezogen auf ihre Durchsetzung in Europa haben, soll eine anerkannte Rolle und wird als Rechengröße in die Umsetzung des Stimmenverhältnisses einbezogen. So ernst nehmen Staaten diese Zuordnung von Volk zu ihnen. Viele ganz deutsche Kinder. Und das heißt was? Und das sieht man gerade an der aktuellen Familienpolitik ganz deutlich. Weil wenn es nicht nur viele Kinder sein sollen, sondern Deutsche, nicht Ausländer, unsere, nicht Fremde, dann müssen es eben auch die richtigen Kinder sein. Und richtig, da hat jetzt die aktuelle Familienpolitik eine kleine neue Nuance in die Definition dessen eingeführt, was da richtig heißt. Richtige, gute, für den Staat brauchbare Kinder, so sieht es die Familienpolitik aktuell, sind solche, die es von ihrer Herkunft und von den Bedingungen ihres Aufwachsens her Gewähr dafür bieten, dass sie es auch schaffen, sich in der Welt von Kapital und Staat zurechtzufinden und erfolgreich einzufinden. Die Familienministerin, ich komme da später bei den Maßnahmen nochmal drauf zurück, ich will das nur hier schon bei der Bestimmung dessen, was eigentlich die Anforderungen in Sachen Geburtenrate ist, schon mal erwähnen, um klarzustellen, wie da der staatliche Standpunkt aussieht. Die Familienministerin will mit ihren neuen familienpolitischen Maßnahmen ausdrücklich, ich zitiere, mehr gut ausgebildete junge Frauen und Männer zur Familiengründung animieren. Denn an einem Problem in unserem Land können wir nicht vorbeisehen. Je besser die Ausbildung der jungen Frauen und Männer, desto seltener entscheiden sie sich für Kinder. Es scheint also so zu sein, dass die Familienpolitik bei allem Interesse an der Quantität von Deutschen durchaus Unterschiede in der Qualität von Deutschen kennt. Und zwar Unterschiede, die aus der, sagt sie ja ganz eindeutig, Ausbildung der Eltern, aus der ökonomischen Stellung, die die Familien in dieser Gesellschaft haben, kommen. Und gerade von denen, von diesen Leistungsträgern, von denen die mit ihrer Arbeitskraft, mit ihrer Gesinnung, mit ihrem praktischen sich aufführen, die eigentlich staatstragenden Schichten sind. Von denen, sagt die Familienpolitik, gibt es immer weniger Kinder und das findet sie gar nicht gut. Und die möchte sie auch ausdrücklich zum Kinderkriegen animieren, die anderen eher weniger. Das ist eine durchaus interessante Auskunft über die Stellung, die praktische Stellung, die der Staat zu seinen Familien und zu dem Nachwuchs hat, den er sich bei denen bestellt. Erstens geht Frau von der Leyen und ihre Kollegen ganz selbstverständlich davon aus, dass die von ihnen selbst hergestellte finanzielle, ökonomische und sonstige Lage der verschiedenen Abteilungen der Bürger, dass diese Lage der feste Ausgangspunkt für die Frage ist, welche Kinder will man und von wem. Kinder sind ja nicht einfach ein Armutsrisiko, sondern Standort- und Sozialpolitik tun das ihre dazu, dass sie es ausdrücklich auch noch werden. Und das sind sie eben, darauf weist ja das erste Zitat schon hin, eben gar nicht bloß für diejenigen, die heutzutage die Politik selber ganz abfällig Unterschicht nennt. Es ist eben heutzutage gar nicht mehr die bloße Frage der Lohnhöhe, die das Kinder bekommen und aufziehen schwierig macht, sondern die ganze Art und Weise, wie der Arbeitsprozess, der Produktionsprozess, der Arbeitsalltag heutzutage organisiert ist, welche Anforderungen gestellt werden in Sachen Aus- und Weiterbildung, in Sachen Mobilität, in Sachen Jobwechsel von einem Tag auf den anderen. All das hat man zu bewältigen und mit dem hat man zurechtzukommen, wenn man dieser Gesellschaft vorankommen will. Und das passt nun eben zu einem irgendwie geordneten Familienleben wirklich nicht so recht. Das ist das eine. Und das zweite, wenn Kinder in diese Welt hineingeboren und für diese Welt aufgezogen werden sollen, dann wachsen eben auch die Anforderungen, die an die Kinder und Jugendlichen gestellt werden. Und dann wachsen auch die Anforderungen, die die Familien zu erfüllen haben, um ihren Auftrag anständiger Kindererziehung hinzukriegen. Und auch das ist der Familienpolitik durchaus bekannt. Auch darauf werde ich im letzten Punkt nochmal zurückkommen. Das alles ist selbstverständlich und einfach als Lage zum Ausgangspunkt der ganzen familienpolitischen Debatte gemacht. Die Neusortierung und Durchsortierung der arbeitenden Bevölkerung in Unterschicht und Besserverdienende, die zunehmenden Härten und Schwierigkeiten und Kompliziertheiten von Arbeitsleben und Privatleben, die Notwendigkeiten von Aus- und Fortbildung, von Arbeitsplatz und Ortswechsel, ihr kennt das ja alles. Aber nicht nur das ist unterstellt. Es ist auch unterstellt, ich erinnere nochmal an das Zitat, je besser die Ausbildung der jungen Frauen und Männer, desto seltener entscheiden sie sich für Kinder. Und das findet die Frau von der Leyen schlimm. Warum eigentlich? Ja, weil sie ganz selbstverständlich davon ausgeht, dass die Frage, was aus einem Kind in dieser Gesellschaft wird, zu weiten Teilen steht und fällt damit, was die Eltern schon sind. Die geht einfach ganz selbstverständlich davon aus, dass die Herkunft, die Familie, in die man hineingeboren wird, die soziale Lage, in der die Eltern sich befinden, in der man selber in der Familie Kind ist, dass der maßgebliche Bestimmungsfaktor dafür ist, was aus den Kindern wird. Und das wird heutzutage, war ja vor 30 Jahren mal ein bisschen anders, das wird heutzutage gar nicht in dem Sinne als Skandal betrachtet, sondern es wird gesagt, das ist eben so. Kann man dann Statistiken lesen, wo dann drin steht, wie viele Arbeiterkinder es auf die Uni schaffen, Unterschicht bleibt Unterschicht in der dritten Generation, Sozialhilfeempfänger und so weiter und so fort. Steht alles rüttelbreit in der Zeitung. Und dann wird gesagt, das ist eben so, was aus dem Nachwuchs wird, sortiert sich maßgeblich danach, was die Eltern schon sind. Und wenn das so ist, ja, dann muss man natürlich dann auch dafür sorgen, dass der Nachwuchs an der richtigen Stelle zur Welt kommt und nicht dort, wo er eben diese Bedingungen gar nicht mitbringt. Das ist eine Art, die Art und Weise, wie sich der Staat in der Familienpolitik zur Klassengesellschaft bekennt. Die kapitalgewollte Hierarchie von Einkommen und Lebensbedingungen ist die Hierarchie, in der der Nachwuchs hineingeboren wird. Den finden Familien vor, in die sortieren sie sich ein. Und ebenso sind dann auch die Kinder einsortiert und darauf bezieht sich die Familienpolitik und guckt, was sie da beitragen kann, um diese Lage familienfreundlicher, hauptsächlich eben für diejenigen zu gestalten, von denen sie eben den Nachwuchs haben will. Richtige Kinder heißt zuallererst bei der modernen Familienpolitik Kinder von den richtigen Eltern. Wenn die sich in der Konkurrenz danach sortieren, wozu sie es bringen, dann muss sich die Familienpolitik eben auch überlegen, bei wem speziell sie den Kinderwunsch fördern will. Und deswegen gibt es zusätzlich zur Familienförderung in Form von Elterngeld und Kinderkrippen auch noch eine Abteilung Familienpolitik, die notwendig dazugehört, nämlich die Abteilung Familienpolitik, wo sich um die Familien und die Kinder gekümmert wird, die ganz offensichtlich zu diesen staatstragenden Schichten, das sagt ja schon das Wort Unterschicht, nicht dazugehören. Familien, die als Familie nicht so funktionieren, wie der Staat es von ihnen will, die Mittel und Fähigkeit nicht aufbringen, um die ihnen aufgetragene Aufgabe des Kinderaufziehens zu bewältigen. Und für diese Abteilung Familien heißt die staatliche Antwort hauptsächlich Kontrolle. Darauf werde ich im dritten Punkt auch nochmal zurückkommen. Gut, das ist das Programm. Mehr Kinder von den richtigen Eltern, Förderung dort, wo die Geldhebel des Staates die Chance bietet, Paare zur Produktion von mehr Kindern zu bewegen. Kontrollmaßnahmen dort, wo die Familie ganz offensichtlich, wie es so schön heißt, versagt und wo dann geguckt werden muss, wie dann mit den Folgen dieses Versagens staatlich umgegangen wird.